Wir befinden uns auf 1500 Meter Höhe auf dem Hochplateau Kenias in unmittelbarer Äquatornähe. Die Regenzeit ist längst vorbei, die Felder sind trocken. Unsere Reise führt uns ins Zentrum des Landes. In afrikanischen Zügen gibt es noch drei Klassen. Der Reisende spürt den Herzschlag des Landes am deutlichsten in der dritten. Beim Blick durch das Abteilfenster sehen wir plötzlich das, was uns nach Kenia gezogen hat. Afrikanisches Großwild in freier Wildbahn. In Kenia, einem Land mit mehr als der 1,5-fachen Fläche Deutschlands, leben etwa 25 Millionen Einwohner. Es ist ein Land der Berge und Savannen, ein Land mit Landwirtschaft und Viehzucht. Hier gibt es weder Erdöl noch Erdgas, keinen Bergbau, wenig Industrie. Trotzdem ist Kenia ein reiches Land mit großen freien Räumen und Herden von Wildtieren, die kaum Scheu vor Menschen kennen. Das Wild ist das Kapital Kenias. Die Tiere lassen sich vom Menschen fast nicht stören. Der Grund, in Kenia ist die Jagd strikt verboten. Wildtiere sehen inzwischen im Menschen keine Bedrohung mehr. Aufnahmen wie diese kann praktisch jeder machen. Pferde gehören zu den geselligen Tieren. Tagsüber halten sie sich in Wasserlöchern auf oder tauchen an den Flussufern. Nachts verlassen sie das Wasser, um zu weiden. Kenia bietet wesentlich mehr als nur ein paar idyllische Bilder. Eine Reise durch Kenia bedeutet ein Abenteuer, das Abenteuer von der Entstehung des Menschen. Angefangen hat alles in grauer Vorzeit, vor 25 Millionen Jahren. Madagaskar hatte sich vom afrikanischen Kontinent getrennt und wanderte langsam nach Südosten. Der afrikanische Grabenbruch entstand, der von Mosambik über das Rote Meer bis hinauf nach Israel reicht. Das war die Geburt des Rift Valley mit seinen Seen. Es hatte vor allem in Kenia einen lebhaften Vulkanismus zur Folge, der selbst in unseren Tagen noch nicht zum Stillstand gekommen ist. Zeugnis von solchen Aktivitäten geben eindrucksvolle Fünftausender. Der Kilimandscharo, der Mount Elgon und der Mount Kenia. Diese riesigen Berge veränderten das Wetter radikal. Sie stauten feuchte Luft vom Atlantik, die Wolken regneten sich nun an ihrer Westseite ab. Im Westen blieb der tropische Regenwald bestehen, im viel trockeneren Osten dagegen dehnte sich die Savanne aus. Die Menschenaffen mussten sich in der Savanne den neuen Lebensbedingungen anpassen. Sie begannen eine aufrechte Haltung einzunehmen, veränderten ihre Nahrungsgewohnheiten und passten ihr Gehirn den neuen Anforderungen an. Louis Leakey, ein Engländer, und seine Frau Mary entdecken 1947 einen Schädel. Er war Soziologe, Geologe und Biologe, sie Paläontologin. Sie hatten ein paar ungewöhnliche Ideen und eine Menge Glück. Ein Schädel, der sogenannte Proconsul Africanus, beweist das. Dieses Lebewesen, zugleich Ahne von Affe und Mensch, lebte vor 18 Millionen Jahren. Bald darauf brachten die Likis den 2 bis 1,5 Millionen Jahre alten Australopithecus robustus ans Tageslicht, vermutlich ein Pflanzenfresser. Die wissenschaftliche Welt war erschüttert, denn damit wurden alle bisherigen Theorien widerlegt. Der Sohn der Likis, Richard, folgte dem Beispiel seiner Eltern. Auch er machte Ausgrabungen und entdeckte den 2 Millionen Jahre alten Homo habilis, einen Menschen, der bereits grobes Steinwerkzeug herstellte. Dann den Homo erectus, Alter 1 Million Jahre. Dieser verfeinerte das Werkzeug und kannte schon das Geheimnis des Feuers. Er breitete sich über die gesamte alte Welt aus. Das Wissenschaftlerteam um Leakey entdeckte sogar ein fast vollständig erhaltenes Skelett des Erectus. Die letzten Entwicklungsstufen des Menschen sind der Homo sapiens und der Homo sapiens sapiens, der vor 300.000 Jahren lebte. Er konnte bereits sprechen und unterschied sich nicht mehr wesentlich von uns heute. Afrika, die Wiege der Menschheit, hat nicht nur dem Vorgeschichts- und naturbegeisterten Besucher viel zu bieten. Auch der Durchschnittsreisende kommt auf seine Kosten. In den äußerst komfortablen Zügen zum Beispiel, in welchen ein aufmerksamer Service die Fahrgäste verwöhnt. Es gehört ebenfalls zu den Sonnenseiten Chinas. Wir befinden uns an einer der Kanten des großen afrikanischen Grabenbruchs, in den sogenannten Uplands auf einer Höhe von etwa 2300 Metern. Es regnet hier häufig, verglichen mit dem Rest des Landes. Deshalb gibt es in dieser Gegend viel Gemüse. In 2000 bis 3000 Metern Höhe bringen aber auch Getreide und Kartoffeln gute Erträge. Die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen dieser Region sind wichtig für Kenia, wo nur auf 17% des Landes Ackerbau möglich ist. Der Rest setzt sich aus Bergland, Savanne und Wüste zusammen. Zugfahren in Kenia ist ein Erlebnis. Einziger Nachteil, es kann lange dauern. Man fährt durchschnittlich nicht schneller als 50 Kilometer pro Stunde und muss, außer auf der Hauptlinie Nairobi-Mombasa, immer mit Verspätungen rechnen. Morgen am Nakuru-See. An diesem Salzsee im großen afrikanischen Grabenbruch drängt sich die größte Flamingo-Kolonie der Welt, bis zu 2 Millionen Tiere in manchen Jahren. Das ist ein Drittel der gesamten Flamingo-Population der Welt. Das sodahaltige Wasser bildet einen günstigen Lebensraum für die winzige Alge, von der sich die Flamingos ernähren. Ein sogenannter Defassa-Wasserbock. Bei diesen Antilopen tragen nur die Männchen Hörner. Nashörner. Inzwischen ein Bild mit Seltenheitswert. Die Chinesen glauben heute noch an die Wirksamkeit der Hörner als Aphrodisiakum, als Mittel, das die Liebeskraft stärken soll. So zahlen sie Unsummen dafür. Nur dieses Hornes wegen werden die Giganten abgeschlachtet. Es gibt nur mehr wenige tausend Exemplare in ganz Afrika. In Asien kommen sie nur noch vereinzelt vor. Sie stehen in Kenia unter besonderem Schutz. Manchmal wird sogar eine Art Leibgarde abgestellt, deren Aufgabe nur darin besteht, die Nashörner ständig zu überwachen. Ein Warzenschwein, eine Art afrikanisches Wildschwein, ergreift die Flucht und stöbert dabei Pelikane auf. Nachdem eine fremde Fischart in den See eingesetzt worden war, der die Mückenlarven dezimieren sollte, verdrängten die Pelikane die Flamingos nach und nach aus ihrem angestammten Lebensraum. In der Folge verließ eine große Zahl von Flamingos dieses Gebiet. Beim Kampf ums Überleben mussten sie weichen. Am Bahnhof von Nairobi, der Hauptstadt Kenias. Hier leben 2 Millionen Menschen. Wie überall stellt der Straßenverkehr die stärkste Konkurrenz zur Bahn dar. Mit dem Auto lässt sich im Gegensatz zum Zug selbst das kleinste Dorf erreichen. Das ist hier sehr wichtig, denn die Stadt Nairobi explodiert förmlich. Die Familien vieler Einwohner leben auf dem Land. Häufig besuchen die Stadtbewohner ihre nächsten Verwandten außerhalb der Stadt, denn Familiensinn gilt in Afrika als Selbstverständlichkeit und Pflicht. Auffällig in Nairobi, die Passanten auf den Straßen zeichnen sich durch korrekte Kleidung und große Disziplin aus. Eigenschaften, die für afrikanische Verhältnisse besonders überraschend sind. Das Klima der Stadt auf 1700 Metern Höhe ist sehr angenehm. Zudem gibt es viele Bäume und zahlreiche Gärten. Nairobi ist noch jung. Die Stadt ist vor kaum 100 Jahren durch einen bloßen Zufall entstanden, nämlich durch die Entscheidung eines Bauleiters der Uganda Railways. Damals musste ein zentrales Arbeitslager in der Savanne errichtet werden. Mit einem Zeltlager für die Arbeiter war der Grundstein für die Metropole Nairobi gelegt. Erst Ende des letzten Jahrhunderts drangen die Engländer, die sich zunächst in Mombasa an der Küste des Indischen Ozeans niedergelassen hatten, in das Landesinnere vor. Diese Pioniere waren Abenteurer und Händler. Bald darauf erkannte die Regierung in London, dass der Bau einer Eisenbahnlinie ihre Macht stärken und eine erfolgreiche Kolonisation des Landesinneren garantieren würde. Als die Bahnlinie im Mai 1899 Nairobi erreichte, entwickelte sich aus dem Zeltlager sehr schnell eine Stadt mit einem Bahnhof. Die Bauarbeiten gingen weiter. Um schneller voranzukommen, heuerten die Engländer Inder an. Heute bilden die Nachkommen dieser Arbeiter einen großen Teil der wohlhabenden Händlerschicht des Landes. Ende 1901 erreichte die Bahnlinie endlich den Viktoriasee. Über eine Fährverbindung ging die Reise weiter nach Uganda, das ebenfalls britische Kolonie war. Ganz ohne Zwischenfälle lief der Schienenverkehr freilich nicht. Einmal entgleiste sogar ein Zug. Ein großes Ereignis war der Besuch des Prince of Wales, des späteren Eduard des VIII., also jenes Königs, der aus Liebe zu Wallace Simpson abdanken sollte. Die Kolonialzeit war in Kenia eine vergleichsweise ruhige Zeit. Sogar die Unabhängigkeitsbewegung schien zunächst in gemäßigten Bahnen zu verlaufen. Das änderte sich 1953 schlagartig, als die blutigen Mau-Mau-Aufstände ausbrachen. Im Dezember 1963 schließlich begann mit dem Abzug der Engländer die Unabhängigkeit. Jomo Kenyatta, ein großer Mann und charismatischer Politiker, der seine Ziele mit Eigensinn und Zähigkeit verfolgte, wurde Präsident. Präsident eines Staates, der sich aus unzähligen ethnischen Gruppierungen und Stämmen zusammensetzte, die alle mehr oder weniger miteinander verfeindet waren. Eine Herausforderung ohnegleichen. Als er 1978 starb, hinterließ er eine Republik. Englische Hinterlassenschaften begleiten den Alltag auf Schritt und Tritt. Öffentliche Gebäude, Telefonzellen und Taxis, die aus London importiert scheinen. Aber wir sind in Afrika. Typisch Englisch, das Tragen von Schuluniformen. Man begegnet ihnen überall. Die Bevölkerungsexplosion ist eines der größten Probleme dieser jungen Republik. Sie scheint jeglichen wirtschaftlichen Fortschritt sofort zu verschlingen. Die Einwohnerzahl Kenias wächst in Rekordzeit, schneller sogar als in Lateinamerika. Während der Abenddämmerung versammeln sich die Tiere gewöhnlich an den Wasserlöchern. In der Trockenzeit ist Wasser in der Savanne rar. Deshalb müssen die Tiere oft weite Wege zurücklegen. Wir sind im Tsavo-Nationalpark zwischen Nairobi und Mombasa. Er ist von den insgesamt 51 Reservaten Kenias der größte und meistbesuchte Park. Kaffernbüffel. Im offenen Grasland leben sie in großen Herden. Sie müssen täglich trinken und halten sich daher stets in Wassernähe auf. Mitten in den Reservaten liegen Hotels, Lodges, wie man sie hier nennt. Von dieser Hotelterrasse aus kann man die Tiere sogar beim Trinken beobachten. Unter dem Dach des Hauses leben ganze Rattenfamilien. Offenbar haben sie nichts zu befürchten. Frech genug sind sie. Selbst die Paviane lassen sich nicht lumpen. Für derart schmackhafte Möglichkeiten nimmt mancher sogar eine Ohrfeige. Sammelplatz Wasserstelle. Hier begegnen sich alle. Eine Familie der Fasserwasserböcke, Warzenschweine, Zebras und. Günstig, um auf die Jagd zu gehen. Nachtaktive Tiere verlassen jetzt das Dickicht, das ihnen tagsüber Schutz bietet. Wir brechen auf zu unserem nächsten Ziel, dem Masai Mara Park, einem anderen bekannten Wildpark Kenias. Er ist die nördliche Fortsetzung des tansanischen Serengeti-Nationalparks. Elefanten nehmen keine Notiz von uns. Wir bilden keine Gefahr für sie. Trotzdem ist bei diesen Riesen stets Vorsicht geboten. Ein Elefant in Fahrt lässt sich kaum mehr bremsen. Elefantenhirten setzen sich vor allem aus weiblichen Tieren und Jungtieren zusammen. Fast 2 Jahre lang tragen die Weibchen die Jungen aus. Sie säugen sie dann mindestens ebenso lang, manchmal sogar 3 Jahre. Jahre kann ein Elefant alt werden. In dieser Zeit verträgt er täglich riesige Mengen von Grünfutter. Im Durchschnitt 170 Kilo pro Tag. Er ist praktisch Tag und Nacht mit dem Fressen beschäftigt. Immer wieder faszinierend ist es zu sehen, wie sich Elefanten bewegen. Als ob sie auf Watte liefen. Kaum zu glauben bei solchen Massen von Fleisch und Knochen. Straußenvögel kreuzen flotten Schrittes unseren Weg. Diese flugunfähigen Vögel schaffen zu Fuß immerhin 70 Kilometer pro Stunde. Antilopen, Topis, Zebras. Sie weiden oft Seite an Seite. Bei Gefahr warnen sie sich gegenseitig. Eine wirksame Schutzmaßnahme, denn einzeln wären die Tiere eine leichte Beute der Raubtiere. Ein männliches Topi, eine Leierantilope, steht Wache für die Herde. In unmittelbarer Nähe ein Löwe. Das sieht man häufiger, als man zunächst vermutet. Szenen von Jagdfieber und Blutrausch afrikanischer Raubkatzen bekommt man eher selten zu sehen. Raubkatzen töten nur aus Hunger und das längst nicht jeden Tag. Ein Löwe beispielsweise frisst lediglich alle 4 bis 5 Tage. Wenn man den Wagen nicht verlässt, ist es relativ ungefährlich, sich diesen Tieren zu nähern. Zu Fuß jedoch kann eine Safari sehr schnell tödlich enden. Löwinnen leben in gesonderten Gruppen. Sie kümmern sich gemeinsam um den Nachwuchs, ohne dabei irgendwelche Unterschiede zu machen. Die Löwenmännchen nähern sich den weiblichen Tieren nur in der Paarungszeit oder um gemeinsam zu jagen. Selbstverständlich ernähren sich die Pflanzenfresser von den unterschiedlichsten Pflanzenarten. Am wenigsten wählerisch zeigen sich dabei die Elefanten. Sie verschlingen buchstäblich alles, was ihnen unter den Rüssel kommt. Zebras hingegen fressen ausschließlich Gras. Topis und Thomson-Gazellen wählen junge Triebe. So hat jede Art ihre spezielle Nahrungspalette. Deswegen können sie problemlos miteinander leben, ohne sich gegenseitig zu stören. Für den Laien sehen sie gleich aus. Dennoch hat kein Zebra genau dieselbe Zeichnung wie das andere. Entsprechend den Linien einer menschlichen Hand unterscheidet sich jede Musterung deutlich von der anderen. Giraffen ernähren sich vor allem von Akazien. Selbst die Dornen können sie nicht von ihrer Leibspeise abhalten. Im Gegenteil, sie zermahlen und verdauen sie, ohne sich dabei zu verletzen. Übrigens sind sie die einzigen Tiere, die bereits mit Hörnern auf die Welt kommen. Leoparden lassen sich selten sehen. Sie sind sehr scheu. Das gefleckte Fell stellt noch dazu eine exzellente Tarnung dar. Sie zu entdecken ist eine Kunst für sich. Sie jagen nachts und schleichen sich an ihre Beute mit unendlicher Vorsicht heran. Immer wieder sieht man die Thomson-Gazelle, die häufigste Gazelle Ostafrikas. Sie kann bei feuchter und saftiger Nahrung lange Zeit ohne Wasser auskommen. Eine Gepardenmutter. Diese Raubkatze, das schnellste aller Säugetiere, kann pfeilschnell mit 100 Kilometer pro Stunde seinem Opfer hinterherrasen. Aber nicht lange, denn nach 300 bis 400 Metern ist das Tier völlig außer Atem, dem Ersticken nahe, und bleibt erschöpft stehen. Ganz in der Nähe spielt sich ein kleines Drama ab. Zwei Impala-Böcke kämpfen miteinander. Ein frecher Eindringling hat den alten Bock herausgefordert. Nach einigen Einschüchterungsversuchen wird es ernst. Sie kämpfen um die Herde. Ob der Gepard wohl die Gunst der Stunde nutzen wird, um einen Angriff zu wagen? Plötzlich tritt etwas Ungewöhnliches ein. Junge Männchen aus der Herde greifen in den Kampf ein und verteidigen den alten Bock gegen den Eindringling. Schwer zu sagen, was eigentlich vor sich geht. Nein, das Gepardenweibchen hat sich entschlossen, nicht anzugreifen. Aber sie lauert nervös, als wäre sie beunruhigt. Es scheint irgendeine Spannung in der Luft zu liegen, eine Bedrohung vielleicht. In Cavern Camp, unserer Unterkunft, leben wir im Zelt mit einem großen Zimmer und einer Art Bad, aber ohne Strom. Dafür gibt es Sturmlaternen. Im Prospekt heißt es höchst abenteuerlich und bequem. Neben solch einfachen Unterkünften gibt es in den Reservaten auch Hotels im üblichen Sinne. Nicht weit entfernt von unserem Hotel ein Tümpel mit Nilpferden. Umgeben und manchmal sogar begrenzt mit Wasserpflanzen, verbringen sie dort gemütlich den Tag. So lässt sich die Hitze aushalten. Frühstück wird im Schatten der Bäume serviert. Das Buffet haben die Angestellten zum Schutz vor Insekten mit feiner Gaze abgedeckt. In dieser Umgebung jederzeit möglich, ein ungebetener morgendlicher Gast direkt aus der Savanne. Trotzdem ist es ungewöhnlich, denn zahme Wildtiere gibt es hier nicht. Schnell die Möbel in Sicherheit gebracht. Großwild zu erschrecken oder zu verjagen, speziell Elefanten, die einmal die Neugier gepackt hat, ist ein recht unrealistisches Unterfangen. Neue Geschmacksvarianten tun sich auf, wie es scheint. Da heißt es, ungewöhnliche Wege zu beschreiten. Alles wird untersucht, ausprobiert. Die Zuckerdose zum Beispiel. Die Serviette mit dem Brot. Die Zuckerdose ist doch schwer verdaulich. Der Elefant spuckt sie aus. Ein Koch zeigt Mut und tritt dem Elefanten mit einer Bratpfanne bewaffnet gegenüber. Eine ungewöhnliche Situation. Aber wer weiß, vielleicht macht ihm das ungewohnte Gerät Angst. Selbst einfachstes Händeklatschen sollte man in einem solchen Fall nicht unversucht lassen. Die Reaktion des Elefanten? Erstaunen. Dann greift er an. Schließlich kreuzt er sich von dannen, ohne sich weiter um das angerichtete Chaos zu kümmern.